Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Es ist der 29. August, wir zeichnen auf am Vormittag. Und bei mir sind aus dem Essener Energate, das Büro, Michaela Tix und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Wir schauen auf die Nachrichtenlage im Energiemarkt. Was hat sich getan in den letzten Tagen? Und da können wir, glaube ich, mal feststellen, dass das Sommerloch zur Neige geht, sofern es denn überhaupt eins gegeben hat. Wir haben ein bisschen was, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich glaube, wir können eingangs sagen, wir werden auch ein bisschen nerdy. Das ist jetzt nicht so unüblich für uns hier in diesem Podcast. Das passiert uns schon mal, ist auch okay, glaube ich. Aber es sind jetzt Themen, wo wir dann doch ein bisschen tiefer eintauchen in das, was den Energiemarkt beschäftigt. Wir haben auf dem Zettel einmal den sogenannten 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Das dürfte jetzt dem einen oder anderen durchaus etwas sagen, aber wir gucken noch mal genauer drauf, was hat es damit eigentlich auf sich und was ist überhaupt der Anlass, Ron? Und da kommst du ins Spiel. Du hast dich mit dem Thema in dieser Woche etwas genauer befasst. Erklär uns doch mal, was hat es denn damit auf sich?
Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel war ein großes Aufregerthema der Energiebranche. Seit dem 6. Juni müssen Energieversorger Anbieterwechsel innerhalb von 24 Stunden koordinieren und bestätigen. Das ist also die Idee dahinter. Kündigungsfristen und Vertragsbedingungen bleiben aber bis zum Ablauf bestehen. Das heißt also nicht, dass man innerhalb von 24 Stunden den Stromwechsel vollziehen kann. Es geht nur darum, dass der bestätigt sein muss. Also das ist schon mal wichtig, das zu verstehen. Das Ganze geht zurück auf eine EU-Richtlinie 2019/944 für diejenigen, die da nochmal ganz genau nachgucken wollen. Und diese EU-Vorgabe musste bis zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden.
Der kommt ja noch.
Die Bundesnetzagentur war ein bisschen schneller. Die hat ursprünglich gesagt, das muss bis April 2025 umgesetzt werden. Und aufgrund von doch sehr großen Branchenprotesten wurde es dann um 2 Monate verzögert. Also man merkt schon, da ist so ein bisschen Sprengkraft in dem Thema. Da gab es durchaus kritische Rückmeldungen. Aber vielleicht um nochmal so ganz kurz, also was ist eigentlich die Idee dahinter? Die Idee ist, das soll den Wettbewerb zwischen Stromanbietern fördern, der Stromwechsel soll erleichtert werden und am Ende soll dadurch der Energiemarkt verbraucherfreundlicher gestaltet werden. Das sind, glaube ich, so die zwei Kernideen. Ob man das jetzt am Ende als Erfolg bewerten kann oder nicht, dazu kommen wir vielleicht später noch, aber das sind so die ganz groben Fakten, die damit verbunden sind.
Okay, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung für diesen Podcast mir mal versucht, vor Augen zu führen, wie dieser Prozess eigentlich abläuft. Ich habe das wirklich auch recherchieren müssen, um was es da genau geht. Ich würde es gerne hier einmal, damit wir wissen, wovon wir sprechen, nochmal durchgehen. Weil es ja tatsächlich nicht ganz einfach ist. Und ich glaube, da liegt ja auch dann der Hase im Pfeffer. Gucken wir gleich nochmal drauf. Also wenn ein Stromkunde seinen Anbieter wechselt, dann sucht er sich in der Regel einen neuen Lieferanten. Und dieser Lieferant übernimmt ja dann meistens die Kündigung bei dem alten Versorger. Das ist also ein Prozess, der hintenrum läuft. Da kriegt der Kunde in der Regel gar nicht so viel mit. Der alte Stromanbieter prüft das dann, ob die Daten noch alle vorliegen, ob er den Vertrag selbst kündigen kann und muss dann sozusagen das Ende der Versorgung dem Netzbetreiber mitteilen, weil der spielt da ja auch eine Rolle in diesem ganzen Datenkonstrukt. Und der neue Anbieter meldet sozusagen dann den neu hinzugewonnenen Kunden, meldet die Netznutzung beim Netzbetreiber an. Und der Netzbetreiber muss das dann bestätigen, muss zustimmen und kann dann auch den Termin geben, wann die Belieferung tatsächlich beginnt. Also da sehen wir schon, da gehen ganz schön viele Informationen hin und her und das muss jetzt künftig alles innerhalb von 24 Stunden passieren.
Nur nicht künftig, das ist jetzt seit 2,5 Monaten so. Also das war jetzt der Ausgangspunkt, um nochmal nachzufragen, wie lief es denn eigentlich? Wie gesagt, die Umstellung war zum 6. Juni und wir haben ja oft so ein bisschen das Problem, dass wir Prozesse, die angeleitet werden, sehr eng begleiten und dann vergessen wir mal nachzufragen, wie lief es eigentlich? Und das war jetzt sozusagen der Ausgangspunkt für meine Recherche. Ich habe nochmal nachgefragt bei Versorgern, bei Aetna, dem Branchenverband, bei der Bundesnetzagentur, wie lief es eigentlich? Wie waren eure Erfahrungen? Es gab, wie gesagt, vorher viel Stunk um dieses Thema und ja.
Und wie läuft es?
Ja, das Ergebnis ist eigentlich ganz spannend. Es lief doch besser als erwartet. Also grundsätzlich ist die Umstellung, glaube ich, gelungen, kann man so sagen. Es gab so ein paar Anfangsprobleme. Also die technischen Details haben nicht immer und überall funktioniert. Es gab so ein paar, wie hat es gesagt, eine Stabilisierungsphase, hatten die Stadtwerke Jena zum Beispiel geantwortet. Also so die ersten 2-3 Wochen gab es wohl durchaus noch verschiedene technische Probleme. Da hat die Abstimmung noch nicht zu 100% perfekt funktioniert. Auch Aetna sagte zu mir, dass es eine etwas holprige Anfangsphase gegeben habe und dass zum Beispiel auch noch nicht alle Marktteilnehmer die Prozesse in der Tiefe verstanden hätten. Also da ist durchaus noch so ein bisschen Kritik, kann man schon noch hören. Aber grundsätzlich waren die befragten Versorger zumindest zufrieden. Also die Befürchtungen, die es im Vorfeld gab, haben sich dahingehend nicht bewahrheitet. Also nur nochmal für den Kontext. Im Vorfeld hatten viele verschiedene Marktteilnehmer davor gewarnt, dass diese ganze Umstellung im Grunde zum Scheitern verurteilt ist und hatten darum gebeten, dass dieser Prozess, der jetzt im Juni umgestellt wurde, doch noch mehrere Monate später verschoben werden sollte, weil Zeit ist ja eigentlich noch da gewesen. Das EU-Recht hat ja gesagt, eigentlich erst zum 1. Januar 2026. Da hatte aber die Bundesnetzagentur einen Riegel vorgeschoben. Die hat dann eine sehr starke Meinung vertreten und gesagt, wir können nicht immer alle Prozesse nach hinten verschieben, sondern euch ist bekannt, euch ist schon seit langem bekannt, dass ihr das umstellen müsst und wir machen das jetzt vorher, einfach damit es gemacht ist. Also das war ganz plakativ runtergerissen, die Position der Bundesnetzagentur.
Haben es denn alle geschafft? Weißt du das? Hast du nachgefragt?
Also ich habe bei der Bundesnetzagentur nachgefragt. Aus der Antwort wurde so ein bisschen klar, es haben nicht alle, es hat nicht bei allen funktioniert. Also es gibt anscheinend noch ein paar, bei denen die Umsetzungsschwierigkeiten vorhanden sind. Auf Rückfrage kam jetzt aber nicht eine Anzahl von so und so viele haben es nicht geschafft. Die Aussage war, dass die Bundesnetzagentur den Marktpartnern mit Umsetzungsschwierigkeiten nahelegt, eine zügige Umsetzung der festgelegten Vorgaben nahelegt. Also das war so Behördendeutsch ein bisschen um die Ecke, war es eine relativ klare Ansage, hey, ihr müsst das jetzt endlich hinkriegen, aber Namen oder Zahlen wurden nicht genannt.
Alles klar. Es gab ja, du hast es schon angedeutet, es gab arge Bauchschmerzen, auch wirklich die Kritik aus den Vertrieben. Was bringt das dem Kunden eigentlich? Die haben jetzt trotzdem noch 14 Tage Widerspruchsrecht. Das ändert sich auch nicht. Hat das überhaupt, macht das Sinn? Das macht uns so viel Stress hier innerhalb unserer Organisation. Ja, was kannst du vielleicht über ein bisschen berichten, wo die großen Bauchschmerzen oder die Gegenargumente lagen?
Ja, also wie Ruben das gerade schon schön dargestellt hat, ist dieser Prozess erstmal sehr aufwendig. Also wir haben ein sehr aufwendiges System, da steckt viel Marktkommunikation hinter und dafür braucht es IT-Services. Und diese Umstellung, das ist anscheinend sehr komplex, hat sehr lange gedauert und das war so sozusagen erstmal der Grundbaustein für die Bauchschmerzen, dass das überhaupt in der gegebenen Zeit möglich ist. Also zum Beispiel der Verband der schleswig-holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft sprach sich im Oktober 2024 dafür aus, dass es auf Oktober 2025 zu verschieben und hat da argumentiert mit technischen Problemen. Also die haben gesagt, die Umstellung ist schlicht nicht machbar, war eins der Zitate, die damals fiel. Die Stadtwerke Kiel, mit denen ich gesprochen hatte, die sprachen jetzt auch im Nachgang von der größten Formatanpassung, die die Bundesnetzagentur seit ihrer Gründung von den Marktteilnehmern gefordert hat. Also das hat schon eine gewisse Tragweite, dieses Thema. Das ist einfach sehr komplex, diese Themen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, so das größte Thema. Es gab ja auch einen, also ich habe es mal Brandbrief genannt, vom Branchenverband Aetna am 5. Dezember 2024, wo auch gesagt wurde, wir können das in der Form wahrscheinlich nicht leisten und wir sollten eine 3-monatige Testphase einführen. Und vielleicht witzigerweise, am 6. Dezember, also einen Tag später, gab es dann von der Bundesnetzagentur auch das Nikolausgeschenk. Da kann man nämlich die zweimonatige Verzögerung oder nach hinten schieben des Starts. Also das war ursprünglich für April vorgesehen und wurde dann auf Juni verschoben. Und die Bundesnetzagentur hat dann gesagt, dass eine Vielzahl von Marktakteuren vorgetragen hätte, dass der Auslieferungszeitpunkt der benötigten Software erst Mitte des ersten Quartals vorliege und die anschließende Implementierungs- und Testphase sei daher sehr knapp. Also auch da hat man dann die technischen Probleme gesehen und gesagt, okay, wir haben euch gehört und wir geben euch 2 Monate mehr.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, mitbekommen, dass das eine große Umstellung ist, die alle herausgefordert hat in der Branche. Und das hat natürlich dann auch entsprechend dazu geführt, dass viele Leute das in Frage gestellt haben, im Sinne von, lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Ist das überhaupt notwendig, dass wir diesen Lieferantenwechselprozess so dermaßen beschleunigen? Ron, wie wäre denn dein Fazit nach der Recherche, die du zu dem Thema da vorgenommen hast? Ist das etwas, was uns im Energiemarkt tatsächlich weiterbringt? Oder ist das, hören wir auch gelegentlich mal, dass die Branche über bürokratische Hürden spricht. Ist das so eine bürokratische Hürde, die es eigentlich für einen vernünftigen Marktablauf gar nicht so richtig braucht?
Ja, also auf dem Papier klingt das ja erstmal sehr gut. Also innerhalb von 24 Stunden die Bestätigung zu haben, ich habe einen neuen Lieferanten. Aber wie ich anfangs gesagt hatte, die Kündigungsfristen und die Vertragsbedingungen, die bleiben bestehen. Also ist es wirklich so kundenfreundlich? Das war ja eins der Ziele, die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen. Jetzt ist es so, die Kundinnen und Kunden haben im Grunde sogar mehr Pflichten, weil durch die Umstellung ist der Umzug ein wichtiges Thema geworden.
Mhm.
Kunden haben jetzt Berichtspflichten, dass sie bei einem Wohnungswechsel vor dem Umzug sich bei ihrem Stromanbieter wechseln müssen. Und das war auch einer der Punkte, wo die Versorger gesagt haben, da erwarten wir super viele negative Rückmeldungen, weil wenn das zu spät gemacht wird, dann zahlt man am Ende nach. Ja, und deswegen sind die auch in große Kommunikationsoffensiven gegangen, haben das wirklich breit erklärt, hey, ihr habt da neue Pflichten. Also das Thema Verbraucherfreundlichkeit ist dahingehend durchaus zu hinterfragen, meiner Meinung nach. Also ich habe im Grunde jetzt von keinem Stadtwerk gehört, von keinem Branchenteilnehmer gehört, dass das jetzt dazu gesorgt hat, dass die Kunden öfter die Verträge wechseln. Also dass das dazu gesorgt hat, dass der Wettbewerb erhöht wurde. Das war ja auch eins der Ziele. Also da kann man, glaube ich, schon ziemlich kritisch sein und sagen, so viel hat das nicht gebracht.
Jetzt haben wir ja, also wir reden ja hier über das Thema Datenkommunikation im Energiemarkt. Da spielt ja irgendwie auch dieser ganze Themenkomplex Smart Meter Rollout mit rein. Gibt es da einen direkten Zusammenhang? Weil der ist ja auch noch nicht so weit, wie wir uns das vorstellen. Ist das da vielleicht auch nochmal ein Stolperstein in dem ganzen Prozess? Oder ist das da, siehst du das davon eigentlich losgelöst?
Davon würde ich das erstmal generell losgelöst sehen. Also Marktkommunikation gehört natürlich da auch mit rein. Aber Zählerstände zum Beispiel können auch analog gemeldet werden oder müssen sogar analog gemeldet werden. Aber das Thema Smart Meter als solches würde ich davon erstmal getrennt betrachten. Das ist eine andere Baustelle, wo ähnliche Probleme vielleicht auch bestehen, aber das würde ich erstmal davon gelöst sehen.
Okay, gut. Es zeigt aber, dass bei dem ganzen Thema Standardprozesse, Datenaustausch gerade viel in Bewegung ist. Und das ist, glaube ich, ja auch das, was den einzelnen Marktteilnehmern Bauchschmerzen bereitet, dass sich da letztendlich auch viel an dem regulatorischen Rahmen ändert und das ja in einer Geschwindigkeit, die wirklich viele Marktteilnehmer herausfordert. Das hören wir, glaube ich, an vielen Stellen. Vielen Dank, Ron, für die Ausführungen.
Sehr gerne.
Wir können an der Stelle, glaube ich, in eine kurze Unterbrechung gehen, einmal Atem schöpfen und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben einen kleinen Themenschwenk vor, denn wir schauen jetzt auf ein etwas anders geartetes Thema am anderen Ende des Energiemarktes, wenn man so will. In dieser Woche ist ein weiteres LNG-Terminal an Deutschlands Küsten in den Regelbetrieb übergangen. Michaela, du hast das Thema eng begleitet. Was kannst du uns dazu sagen? Um was für ein Terminal geht es?
Genau, das ist das Terminal Wilhelmshaven 2. Der offizielle Start des Terminals, wo auch die Politik schon zugegen war, der niedersächsische Energieminister, das war schon im Mai der Fall. Da war auch meine Kollegin vor Ort und hat sich das Schiff auch mal angeschaut, ist ganz viele Treppen hochgeklettert. Und ja, ist schon so beeindruckend, so ein LNG-Schiff, ein schwimmendes Schiff, FSRU ist die Abkürzung dafür, zu sehen aus nächster Nähe. Und jetzt nach den paar Monaten oder Erfahrungen, Betriebserfahrungen zu sammeln, ist das Terminal jetzt in den Regelbetrieb übergegangen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich 4 Terminals in Deutschland im Regelbetrieb, 4 Stück an der Zahl. Woher kommt das Ganze? Wir waren ja in der Gaskrise, wir erinnern uns zurück, 2022, die russischen Gaslieferungen wurden erstmal verlangsamt oder herabgesetzt, dann komplett ausgesetzt. Wir waren in heller Panik hier in Deutschland. Was machen wir? Und da fiel ja damals die Entscheidung, wir setzen, nachdem wir das jahrelang immer vor uns hergeschoben haben oder auch das kein Thema mehr wurde, wir setzen jetzt auf LNG-Terminals. Und ja, da sind einige an den Küsten. Wilhelmshaven ist ein wichtiger Standort, auch der erste in Deutschland. Also Wilhelmshaven 1 ist schon länger in Betrieb. Jetzt kommt das zweite Schiff hinzu. Ist auch ein bisschen weiter weg als das erste. Also hat so eine 1,5 Kilometer, ist auch technisch war das nicht einfach umzusetzen, aber jetzt ist es soweit, das Terminalschiff ist im Betrieb und ja, es gibt so eine tolle Seite, da kann man mal sehen, welche Einspeisungen halt über die Küsten kommen und da ist jetzt die vierte Spalte in der Tabelle in Deutschland dann jetzt künftig zu sehen und das werden wir natürlich in der Redaktion auch im Blick behalten, wie viel LNG darüber tatsächlich ankommt, weil das ist ja so die Hauptkritik, die wir auch im Markt sehen. Wir haben uns eine große Versicherung aufgebaut, aber wie groß ist die Rolle tatsächlich, die diese Schiffe für Deutschland spielen.
Okay, ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil du hast ja die Gaskrise, die akute Gaskrise angesprochen. Die liegt hinter uns, kann man, glaube ich, sagen. Jetzt schreiben wir August 2025 und jetzt geht ein weiteres LNG-Terminal in Betrieb. Wie ist deine Einschätzung? Welchen Beitrag kann dieses Terminal denn zu unserer Gasversorgung leisten? Brauchen wir das tatsächlich?
Ja, da gibt es halt zwei Seiten. Die eine Seite sind die Umweltschützer, die versuchen seit Jahren die Terminals zu verhindern, weil die sagen, das verhindert uns den Weg oder macht einen fossilen Lock-in. Eigentlich sind unsere Lieferwege wirklich so vielseitig, auch bei Norwegen zum Beispiel, die ja jetzt deutlich mehr Erdgas liefern als früher, dass wir das eigentlich in der Form oder in der Größe nicht brauchen. Also es sind ja wirklich 4 Stück. Ein fünftes ist noch geplant. Stade ist noch in der Warteschleife, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Okay.
Aber die Gegenseite ist halt der Geschäftsführer von der deutschen Energy Terminal. Das ist die bundeseigene Betreibergesellschaft. Die sagen halt, allein dadurch, dass es die Schiffe gibt, werden die Preise halt niedrig gehalten. Weil wir haben halt die Möglichkeit, LNG anzulanden in großen Mengen. Auch wenn wir das jetzt vielleicht in einem warmen Sommer nicht brauchen, wenn es mal wieder richtig frostig kalt wird oder wir haben Probleme auf einer Pipeline, dann haben wir die Möglichkeit, dass LNG oder Erdgas für uns ankommt. Das ist ja nicht nur für die Haushalte wichtig, die dann halt eine warme Heizung haben wollen, sondern auch für die Industrie. Aber in der Tat gibt es da sehr viel Diskussion, sehr viel Kritik. Was man dazu sagen muss, dass Wilhelmshaven 2 ist jetzt ausgebucht, also die Ausschreibung ist komplett über den Tisch gegangen. Preise waren so zwischen 20 und 40 Cent für die Einheit, die da irgendwie berechnet wird. Und das ist ja schon ein Zeichen, ne, dass gut, der Preis war jetzt auch nicht so hoch, aber im Endeffekt ist es alles über den Tisch gegangen. Also da muss man unterscheiden mit den Verträgen mit Lieferverpflichtungen. Da ist es preislich ein bisschen höher, ne, dass die Unternehmen, die sagen, wir buchen hier Kapazität, auch wirklich das Erdgas heranschaffen müssen, ne, dass das irgendwie gelöscht werden muss und dann ins deutsche Gasnetz fließt. Ja, das ist so die große Diskussion, die wir in Deutschland haben. Und natürlich, abgesehen vom Umweltschutz, auch die Kosten, weil das ist jetzt nichts, was den Steuerzahler glücklich macht. Das füllt jetzt nicht unsere Staatskassen, sondern das ist eher ein Verlustgeschäft für den Steuerzahler. Da vielleicht nochmal eine Zahl zu nennen. Nach vielem Hickhack hat halt die Europäische Kommission auch eine Beihilfegenehmigung ausgesprochen. Ich muss jetzt gerade mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Wir sind ungefähr bei 4 Milliarden Euro, die Deutschland bezuschussen darf. Warum ist das so? Natürlich in der Gaskrise war damals der Andrang, auch solche Schiffe überhaupt unter Vertrag zu bekommen, sehr groß. Die Preise dürften wahrscheinlich deswegen auch nicht die besten sein. Und die Charterverträge laufen noch länger. Da ist von auch eine offizielle Zahl des Bundeswirtschaftsministeriums von 55 Millionen Euro pro Schiff pro Jahr die Rede. Also da können wir uns ausrechnen, dass das auch schon, dass da was zusammenkommt über die Jahre. Kosten, also wir haben natürlich auch nachgefragt, ne, wie viel kostete jetzt der Standort Wilhelmshaven 2? Da gibt es keine offizielle Zahl. Das darf die bundeseigene Tochter auch nicht nennen, tatsächlich. Aber wir haben halt so ein Gefühl, dass es doch 4 Milliarden Euro kostet insgesamt. Maximal 4,5 Milliarden Euro sogar. Das wurde bisher über den Bundeshaushalt abgebildet. Das heißt, die Steuerzahler haben da fleißig gezahlt. Jetzt ist sogar im Gespräch, das über das Sondervermögen Infrastruktur und Umweltschutz irgendwie laufen zu lassen. Und da kann man sich vorstellen, dass die Umweltschützer da auch nicht glücklich mit sind. Ne? Weil wenn so ein Sondervermögen Infrastruktur und Umweltschutz heißt, ne, und man eine fossile Infrastruktur subventioniert darüber, da kann man natürlich auch gegenteiliger Meinung sein, wie sinnvoll das für Deutschland ist.
Das ist natürlich spannend, weil wir bei diesem Sondervermögen, was du ansprichst, ja schon an einigen Stellen darüber diskutiert haben, wie sehr zahlt dieses Sondervermögen eigentlich auf das Thema Klimaschutz ein. Da gab es schon verschiedene Ideen der neuen Bundesregierung, die da Proteste hervorgerufen haben, was man alles aus diesem Sondervermögen finanzieren könnte. Ob das alles dem Klimaschutz dient, das kann man hinterfragen. Sicher ist aber, dass diese LNG-Terminals einen Beitrag für unsere Versorgungssicherheit leisten. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man da, glaube ich, berücksichtigen muss. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach zu auszuklamüsern, welche Bedeutung sie haben. Ich fand ganz interessant, du hast es angesprochen, Peter Röttgen, das ist der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Deutsche Energy Terminal. Der hat gesagt, diese Terminals wirken wie eine Art Versicherung. Also das heißt, sie müssen gar nicht voll ausgelastet sein, um unsere Versorgung sicherzustellen. Wie hat er das gemeint?
Also im Endeffekt, dass ein Terminal oder ein Terminal, die Terminals in einem Land zu 100% ausgelastet ist, das passiert nicht. Ne? Also die sind immer, also im europäischen Durchschnitt liegen wir jetzt ungefähr bei 50%. Da gab es auch mal Jahre, wo es mehr, mal weniger war. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Schiffe kommen denn tatsächlich in Deutschland an. Das hängt natürlich auch von den Preisen ab. Wenn bei uns die Preise nicht so attraktiv sind, dann fahren die Schiffe Richtung Asien und eben nicht zu uns nach Europa. Und da ist halt so die Frage, also wir sind jetzt bei der Auslastung im zweiten Quartal in Deutschland bei 70%. Das war jetzt nochmal ein deutliches Plus tatsächlich. Da waren als auch andere Quartale dabei, wo die Deutsche Umwelthilfe sich quasi gefreut hat und gesagt, ätsche bätsche, immer mit 30-40% Auslastung. Vor allem am Anfang war Wilhelmshaven 1 halt noch ganz gut eigentlich angefahren worden, Rügen aber gar nicht. Ne? Und Rügen ist ja auch so ein emotionales Thema tatsächlich, weil da wirklich der Umweltschutz, ne, wirklich beachtet werden muss. Auch der Tourismus spielt da natürlich eine Rolle. Und da ist halt wirklich die Frage, wenn man sagt, das Terminal ist kaum ausgelastet, brauchen wir das in der Form? Ne? Und da gibt es aber auch die Gegenargumente der Bundesnetzagentur, auch schon in der Gaskrise, dass vor allem das Terminal auf Rügen halt nicht nur für uns, sondern für unsere europäischen Nachbarn im Süden und Osten sehr, sehr wichtig ist. Und dass Deutschland als Drehscheibe auch die Verantwortung hat, eine Art Versicherung für Europa auch mit zu finanzieren oder zu bauen. Genau, wie viele Einnahmen dann im Endeffekt gegenkommen, wird man jetzt tatsächlich sehen. Also das ist halt so ein emotionales Diskussionsthema, was uns bestimmt auch die nächsten Monate weiter begleiten wird.
Ja, interessant. Genau, das ist sicherlich, die Diskussion ist in vollem Gange, jetzt auch nicht erst seit gestern. Aber den Aspekt, den finde ich ganz interessant, dass wir da für die Versorgungssicherheit womöglich tatsächlich eine Infrastruktur haben, die aktuell marktlich nicht betreibungsfähig ist im Sinne von, dass sie profitabel ist. Das spricht natürlich dafür, dass es sinnvoll sein kann, dass der Staat hier vielleicht auch einspringt. Aber das sind alles Themen, da müssen wir vielleicht nochmal genauer hinschauen. Und da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Genau. Also vielleicht mal nochmal ganz kurz. Die 4 Terminals sind in bundeseigener Hand. Da gibt es auch Charterverträge, die laufen aus. Es gibt aber auch ein privatwirtschaftliches, das bekanntlich jetzt auf Rügen ist. Das eine, das läuft privatwirtschaftlich. Die sind auch nicht ganz so amused, auch teilweise mit den Preisen, die jetzt Deutschland für das Anlanden der Schiffen berechnet, weil die sagen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Im Endeffekt mit Staatsgeldern wird da die Versicherung sozusagen bezahlt, in Anführungsstrichen. Und wir als Privatwirtschaftsunternehmen, wir wollen ja eigentlich profitieren und Geld machen und natürlich auch unseren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Aber das ist ungerecht. Das war halt auch eine Diskussion. Aber das führt jetzt an der Stelle, glaube ich, zu weit, da jetzt weiterzukommen. Denn ich würde gerne noch ein zweites Thema ansprechen, was mir in dieser Woche wirklich am Herzen liegt. Das ist die Ausschreibung, die Biomasse-Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Und da gab es auch einen großen Aufschrei unter dem Biogasanlagenbetreiber und auch den deutschen Landwirten.
Das musst du uns natürlich auch nochmal ein bisschen genauer erklären. Um was geht es genau?
Ja, worum geht es? Es gibt ja Ausschreibungen, die die Bundesnetzagentur organisiert. Die ist ja ganz fleißig. Es gibt immer viele Termine im Jahr. Bei der Biomasse sind es 2 Termine. Und die Biogasbranche, muss man wissen, ja, die ist so ein bisschen, ja, seit Monaten oder Jahren so ein bisschen im Trauerfall gewesen, ne? Bevor der Januar kam, weil da kam das Biomasse-Paket und die dicke Überraschung, dass auf einmal die Förderbedingungen und aber auch die Ausschreibungsmengen deutlich in die Höhe gehen sollten.
Okay.
Also das war wirklich, das war jetzt für uns auch in der Redaktion damals interessant zu beobachten. Da war ja eigentlich sonst immer so ein Trauerspiel und so, ja, wir sind immer das 5. Rad am Wagen und alles guckt auf die Kraftwerksstrategie und die großen Gaskraftwerke. Aber wir mit unseren vielen kleinen Standorten, da sind ja Landwirte dahinter, die jetzt zum Beispiel Gülle oder Mais dann in den Anlagen auch gemeinsam verfeuern und dann ein stabiles Niveau haben. Die sagen, wir sind auch wichtig für die Versorgungssicherheit und wir, bei uns laufen auch Anlagen aus der EEG-Förderung raus und bei uns muss jetzt tatsächlich was passieren, damit die Anlagen nicht abgeschaltet werden und wir noch eine weitere regelbare Leistungsgröße in Deutschland verlieren. Ja, und dann kam im Januar, am 31. war es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Paukenschlag. Auf einmal hat der Bundestag und der Bundesrat ein Biomassepaket verabschiedet und das war besser als der Entwurf. Also da haben sich die Leute wirklich die Augen gerieben. Also da war von Euphorie, also weiß ich nicht, da hat man mit den Leuten telefoniert und die waren wirklich begeistert. Also das hört man ja wirklich eher selten, dass ein Branchenvertreter überrascht wird. Ja. Und das hat die total getragen und auch viel Aufwind gegeben. Ne? Da waren die natürlich nicht 100% zufrieden, aber ne, also es gab jetzt, mal ein Beispiel zu nennen, eine Flexibilitätsprämie von 100 Euro. Also gefordert wurden 120, aber die 100 sind schon echt viel. Und die Ausschreibungsbedingungen auch. Ne? Also man hat jetzt hier für dieses Jahr sollten 1300 MW unter den Hammer gehen. Und nächstes Jahr 1126 MW. Das sind halt echt große Blöcke, die es jetzt nochmal ermöglicht hätten, dass die Anlagen, die jetzt aus der Förderung laufen, länger am Netz bleiben, aber auch, dass neue Projekte hinzukommen. Und dass auch, was wichtig ist, dass die Standorte überbaut werden. Das heißt, die laufen da nicht in Grundlast durch, sondern die reagieren dann flexibel, wenn wir tatsächlich den Strom in Deutschland brauchen. Ja, und dann... Ich habe es ja schon gerade angedeutet.
Wo ist der Hase jetzt im Pfeffer?
Ja, wo ist der Hase im Pfeffer? Die Bundesnetzagentur hat jetzt am Mittwoch die Ausschreibungsbedingungen bekannt gegeben. Und ja, da stehen jetzt statt einem großen Betrag 363 MW drin. Und das ist natürlich bitter. Das ist aber nicht Schuld der Bundesnetzagentur, muss man an der Stelle sagen. Sondern im Endeffekt hat Brüssel uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind ja in Deutschland, wie auch alle anderen Ländern, von der beihilferechtlichen Genehmigung abhängig. Und wir haben noch kein Go bekommen dafür und das hat jetzt zu einem schwarzen Tag oder in der Bioenergiebranche geführt. Also mein Kollege Michael Hahn hat bei der Pressekonferenz zugehört. Da waren mehrere Verbände aufgeschaltet, einmal der BBE, also der Bundesverband Bioenergie, das Hauptstadtbüro Bioenergie, aber auch die Landwirte beim Bauernverband, die sind wirklich aus allen Wolken gefallen, haben gesagt, mein Gott, wie kann das denn jetzt sein? Wir haben uns so gefreut, es war eine historische Einigung im Parlament und jetzt stehen wir hier vor dem Scherbenhaufen. Ja, und das wird auch so sein. Also die 363 MW, wenn jetzt kein Go aus Brüssel kommt, die wären dann halt, Stichtag ist der 1. Oktober. Das heißt, wenn bis zum 30.09. da nichts drinsteht, dann geht das in der Form über die Bühne. Und da wird jetzt gefordert, dass eine Art Überbrückungshilfe jetzt schon mal irgendwie, vielleicht mit den Geldern, die jetzt auch nicht gebraucht werden, irgendwie gestemmt werden kann, dass man vielleicht auch da keinen Go von Brüssel für brauchen muss. Einfach damit jetzt Anlagen auf Bauernhöfen nicht abgeschaltet werden, weil die keine Förderung mehr haben und dann vor dem nichts stehen.
Okay, also es gab ein Biomassepaket, was in Aussicht gestellt hat, dass wir sehr große Volumina sehen werden in den Ausschreibungen, wo viele Biogasanlagen, die vielleicht aus der Förderung rausfallen, aber vielleicht auch neue dran teilnehmen könnten. Und so steht es im Gesetz. Das Gesetz muss noch notifiziert werden von der EU-Kommission. Das ist noch nicht der Fall, wie du sagst. Und jetzt gibt es aber diesen Ausschreibungstermin, der sagt, ja, solange wir die Notifizierung nicht haben, können wir mit den neuen Zahlen gar nicht arbeiten.
Genau.
Das ist doch.
Ja, die Bundesnetzagentur sagt, ja, das ist halt so, ne? Das ist formal, wenn das nicht nicht rechtens ist sozusagen, dann oder in Kraft getreten, dann ist noch nichts zu machen. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also die Branche hat natürlich schon die Hoffnung, dass jetzt bis zum 30.09. was passiert. Aber klar haben die jetzt nochmal die Chance genutzt, bei der Pressekonferenz nochmal zu trommeln und auf ihre Bedürfnisse hinzuweisen. 25 und 26 das eine, danach kommen die Ausschreibungen, gehen danach deutlich runter. Aber da stirbt die Hoffnung der Branche natürlich auch zuletzt. Also jetzt geht nochmal, um kurz das für nochmal abzuholen, 2004 und 2005 halt das EG, die EG-Jahre, wo dann noch viel Biogasanlagen ins Netz gegangen sind. Das heißt, wir haben jetzt 24, 25, 26 nochmal so einen Peak von Anlagen, die jetzt wirklich vom Netz gehen müssten, wenn sie jetzt keine Förderung bekommen. Glaube ich so, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube so 15% der Anlagen betrifft das wohl. Dann kommt nochmal der nächste Schwung vom EEG, dann Richtung 2028 bis 2030. Aber da hat die Branche natürlich auch nochmal die Hoffnung, dass da auch nochmal ein bisschen den Ausschreibungsmengen passiert. Aber wie gesagt, jetzt müsste erstmal der erste Schritt tatsächlich passieren. Und da müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht tatsächlich.
Okay, aber wir reden hier ja, um das nochmal klarzustellen, vom Biogasverstromung, also von der Stromerzeugung.
Genau, also es ist die Biogasstromverzeugung, aber wenn man das überbaut, baut man natürlich einen Wärmespeicher dazu. Also der Trend geht ja davon weg, dass die Dinger in Grundlast 24/7 oder ganz viele Betriebsstunden einfach durchlaufen, sondern die Anlagen sollen flexibler werden, damit das möglich ist, weil die müssen ja dann auch... ist es halt wichtig, dass man Speicher baut tatsächlich. Das nennt so die sogenannten Flexkraftwerke, ist so der Fachbegriff, den die Branche da so hat. Das heißt, die Anlagenstandorte sollen jetzt auch dreifach überbaut werden. Zukunftsmusik wäre, dass die 6- oder 7- oder 8-fach überbaut werden und dann wirklich so zum System beitragen können, dass wir vielleicht nicht mehr so viele große Gaskraftwerke brauchen. Ne? Das ist ja so immer so, das sind so die beiden Bälle im Spiel. Bauen wir große Dinger an zentralen Standorten oder über ganz Deutschland verteilt halt viele kleine flexible Kraftwerke. Man muss aber auch sehen, heute sind viele von den Kraftwerken halt oder von den Biogasanlagen laufen mehr oder weniger zu viele Stunden und verstopfen so das Stromnetz. Die müssen flexibler werden. Das kostet aber halt Geld, ne? So einen Speicher da hinzusetzen und eine Anlage auf einen flexiblen Fahrbetrieb umzustellen. Das werden sich nicht alle leisten können. Da ist die Branche auch sich einig. Aber sie müssen sich auf den Weg machen. Und ohne Fördergelder geht das halt nicht. Um das jetzt mal vielleicht so abzuschließen.
Ich hätte noch eine Frage. Also ich habe das jetzt so verstanden, es gibt also eine Hoffnung, dass bis zum 30.09. die EU-Kommission sagt, okay, die beihilferechtliche Genehmigung gibt es. Und dann könnten die alten Modalitäten, die im Januar festgelegt wurden, sozusagen wieder benutzt werden. Dann würde also wieder mehr ausgeschrieben werden. Das habe ich richtig verstanden.
Ja, genau, das ist richtig. Genau, dann wären ja die 1.300 insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel in der ersten Ausschreibung. Das müsste man dann abziehen. Aber dann wäre das deutlich höher von den Ausschreibungsbedingungen. Und halt auch die Förderung. Ne? Also jetzt müssen ja A ist die Förderung ja auch nochmal höher. Das heißt, die Unternehmen müssen sich ja jetzt überlegen, sie haben jetzt zwei Systeme, eins mit einem schlechten Bedingungen und die eins mit einem guten Bedingungen. Und sie müssten jetzt quasi sich auf zwei Gedankenspiele einlassen. Das eine ist, ich kriege hier die schlechten Bedingungen, biete aber an die Anlage rein. Und das zweite ist, ich habe jetzt hier deutlich eine Flexprämie von 100 Euro pro kW. Das ist echt, das ist ein ordentliches Plus. Und das macht es auch für die Unternehmen nicht einfach tatsächlich, sich in dem Feld jetzt zu überlegen, was mache ich denn jetzt. Ne? Und es gibt halt einen sehr viel Überhang und Warteschleife. Und wenn es jetzt tatsächlich bei den 363 MW bleibt, so hat dann gab es die Abschätzung in dieser Pressekonferenz, dann ist ungefähr wahrscheinlich die Hälfte der Unternehmen, die einen Zuschlag bräuchten, werden nicht zum Zug kommen. Und das ist vielleicht, und da sagt der Bauernverband halt, als Lobbyverband, da hängen Familien dran. Ne? Das sind Höfe, die auch als wirtschaftliches Standbein nicht nur halt ihre landwirtschaftliche Produktion haben, sondern auch die Biogasanlage da eine Rolle spielt. Und da ist natürlich ein bisschen Alarmstimmung auch vor Ort.
Planungssicherheit sieht auf jeden Fall anders aus. Haben wir denn irgendwie ein Gefühl, gibt es denn, also wie realistisch ist das, dass aus Brüssel noch die Genehmigung kommt?
Das ist ja immer so, also ich weiß, ich bin schon so lange Energiejournalistin, das ist immer so, weiß ich nicht, Glaskugel, Bierwetten auf dem Bierdeckel, ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich glaube, der Kollege Hahn, der ja da war, hat schon gesagt, dass da die Hoffnung schon noch da ist, dass sich da was tut, aber ja. Das ist, kann ich dir leider an der Stelle nicht beantworten.
Das Problem ist vielleicht ja auch, dass wir die EU-Kommission mit diesen beihilferechtlichen Genehmigungen ja auch noch an einer ganz anderen Stelle strapazieren. Ich rede über die Kraftwerksstrategie, die ja auch noch anhängig ist. Und das habt ihr eben sehr schön herausgearbeitet. Da gibt es ja auch einen Zusammenhang, wenn wir von Flexibilisierung von Biogasanlagen reden. Könnten die, und das sagt die Branche ja auch in regelmäßigen Abständen, könnten wir solche Neubauten von Gaskraftwerken teilweise auch ersetzen? Also da gibt es auch eine Wechselwirkung. Das wird sehr spannend zu beobachten sein. Das werden wir sicherlich auch weiter sehr aufmerksam verfolgen.
Ja, war eine aufregende Woche. Also was heißt, ist ein ganz aufregend, vielleicht jetzt nicht gegenüber diesen Wochen vor dem Sommerloch, aber es nimmt so langsam Fahrt auf. Schauen Sie doch gerne bei uns rein bei www.energie-messenger.de. Da sehen Sie auch viele andere Nachrichten, auch die Kollegen in der Schweiz und in Österreich, die haben jetzt auch das Sommerloch so langsam hinter sich. Wie gesagt, schauen Sie gerne bei uns rein und lesen Sie auch alle anderen Nachrichten von uns.
Genau, und die Beiträge, die hier jetzt heute zur Sprache kamen, die finden Sie alle in den Shownotes. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Herzlichen Dank, ihr zwei, für heute. Gerne wieder, immer wieder.
Ja, vielen Dank.
Und damit, glaube ich, können wir unsere Zuhörenden ins Wochenende schicken. Wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und adieu.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.